Und so stellt diese Übergangszeit eine interessante Zeit dar. Und wenn man sich das mal so überlegt, in unserem Leben gibt es viele solcher Übergangszeiten, wo man vielleicht manchmal so ein bisschen orientierungslos ist und nicht genau weiß, hey, in welcher Zeit stecken wir denn da gerade? Und wir haben es gerade schon gehört und auch bei der Segnung gesehen, auch häufig so Sommerferien stellen Übergangszeiten dar. Da sind die Kinder plötzlich nicht mehr einfach nur Kinder, sondern sie sind Schulkinder oder dann Kindergartenkinder. Sie sind gefühlt 3 Zentimeter größer, weil sie noch so stolz sind, dann auch mit ihrem Tornister auf dem Rücken. Oder Lebensabschnitte verändern sich. Da ist das Studium, das beginnt, da ist vielleicht die Ausbildung, die startet. Man ist irgendwie vielleicht auch das erste Mal von zu Hause ausgezogen und startet in einen vollkommen neuen Lebensabschnitt. Und viele Zeit unserer Lebenszeit sind genau auch solche Übergangszeiten, in denen sich etwas verändert. Vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, dass ihr zum Beispiel mal den Job gewechselt habt. Ihr hattet noch ein paar Urlaubstage oder ein paar Überstunden. Die konntet ihr nehmen, das Alte hinter euch lassen, diese gewisse Zwischenzeit haben, bevor dann das Neue begonnen hat. Und so gibt es viele, viele Übergangszeiten in unserem Leben. Manche von mehr Gewicht, manche von weniger Gewicht. Wenn man zum Beispiel die Übergangszeit der Verlobung sieht, man arbeitet quasi auf die Ehe hin. Oder auch die Übergangszeit der Schwangerschaft, in der man dann, wenn alles hoffentlich gut geht, am Ende ein gesundes Baby auf dem Arm hat und plötzlich Eltern ist. Und so gibt es sicherlich viele, viele Beispiele, die ich nennen könnte für diese Übergangszeiten in unserem Leben. Und in diesen Beispielen, die ich genannt habe, ist eine Sache gemeinsam. Ein ganz wichtiger Faktor ist darin gleich, denn diese Übergangszeit oder diese Zwischenzeit ist absehbar. Wir lassen etwas hinter uns, haben eine gewisse Übergangszeit und blicken dann auf das Neue. Das Ziel steht quasi schon fest und gleichzeitig ist diese Übergangszeit absehbar. Da sind zum Beispiel die 6 Wochen Sommerferien, 6 Wochen, überschaubar. Die Urlaubszeit, die Überstunden, auch eine überschaubare Zeit. Die Zeit der Schwangerschaft, auch überschaubar. Man weiß, wie lange es gehen wird, plus minus. Und vielleicht steht während der Verlobung dann auch irgendwann der Hochzeitstermin fest, sodass man weiß, das ist der Tag der Tage. Und mit solchen Übergangszeiten kommen wir Menschen gut klar. Es steht fest, wir wissen, wo es hingeht. Wir haben so das Gefühl innerlich, wir haben es unter Kontrolle. Es ist alles sicher, wir können darin gut unterwegs sein. Doch was ist, wenn das genau nicht der Fall ist? Wenn wir quasi in Übergangszeiten oder Zwischenzeiten leben und wir nicht wissen, was als nächstes kommen wird. Sei es, dass wir plötzlich in Arbeitslosigkeit geraten und eben nicht wissen, wann der nächste Job kommt. Sei es, dass wir irgendwie von Krankheit gezeichnet sind und nicht wissen, wie lange wird diese Krankheitsphase dauern oder die Genesungsphase. Und das sind Zeiten, in denen man auf etwas hofft, aber nicht genau weiß, wann es eintreffen wird. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jemand, der in solchen Zeiten nicht sonderlich gut ist. Ich werde dann irgendwann nervös, hoffe auf etwas, weiß nicht, wann es kommt. Es liegt nicht in meiner Kontrolle. Und je nachdem, wie wir von unserer Persönlichkeit auch strukturiert sind, können das sehr, sehr, sehr herausfordernde Zeiten sein. Und manchmal kommt es uns gerade dann in solchen Zeiten auch so vor, als würde unser Glaube quasi auf eine gewisse Probe gestellt werden. Wir haben in solchen Zeiten häufig auch das Gefühl, dass Gott fern ist, gerade dann, wenn sich scheinbar nichts auftut, alle Türen bleiben zu und man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Und im christlichen Jargon werden solche Zeiten auch häufig und gerne als Wüstenzeiten beschrieben. Zeiten, die sich irgendwie wüst und öde anfühlen, in denen scheinbar nicht so viel geht, es ändert sich wenig und die Zeiten sind häufig super herausfordernd. Aber meine Frage ist, ob das wirklich so ist, ob diese Zeiten wirklich einfach nur so diese negativen Phasen haben oder ob diese Zeiten nicht auch ungemeine Chancen bergen. Denn wenn wir solche Zeiten schon überlegen, oder nicht nur überlebt haben hoffentlich, sondern auch erlebt haben, dann hört man doch häufig in Sätzen, wenn über solche Zeiten auch gesprochen wird im Nachgang, dass es sehr entscheidende Zeiten waren, dass es im Nachhinein Zeiten waren, die man gar nicht missen möchte, wenn man darauf etwas vorbereitet wurde oder etwas sich so prägend verändert hat, dass man im Nachhinein sagte, Das war eine richtig gute Zeit und ich möchte sie nicht missen, auch wenn es im Erleben, im aktiven Erleben doch sehr herausfordernd war. Und auch die Bibel kennt viele solche Geschichten von Zwischenzeiten, die sehr geprägt sind. Und in der Bibel spielen sie sich tatsächlich häufig in der Bibel oder in der Wüste ab, woher vielleicht dann auch dieser Begriff der Wüstenzeit kommt. Und ich habe uns exemplarisch mal eine dieser Zwischenzeiten oder Wüstenzeiten, Wüstengeschichten mitgebracht, die sehr weit vorne in der Bibel steht, aber sich durch die gesamte Bibel auch immer wieder durchzieht. Sie wird immer wieder exemplarisch genannt und benannt und ist einfach eine sehr, sehr prägende Zeit gewesen. Wir finden sie im zweiten Buch Mose, die Kapitel 3, 1 bis 12, und ich lese sie uns einfach mal vor. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornenbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Je nachdem, wie lange wir schon mit Gott und der Bibel unterwegs sind, ist das vielleicht für viele von uns eine bekannte Geschichte. Und viele von uns kennen sie häufig unter der Berufungsgeschichte von Mose. Doch eigentlich begegnen wir hier Mose in seiner ganz persönlichen Zwischenzeit. Denn wir können sie heute als Zwischenzeit bezeichnen, weil wir einfach wissen, wie die Geschichte mit Mose weiterging. Dass gerade aufgrund dieser Berufung sein Leben eine dramatische Wendung genommen hat und er quasi der Anführer des Volkes Israel wurde, das sie aus der Sklaverei in die Freiheit führt, die Gott versprochen hat. Doch so sah das nicht immer aus. Wenn wir ein bisschen in unserer Bibelwissen kramen, dann kennen wir auch die Geschichte von Mose, dass er quasi als Kleinkind in einem Weidenkörbchen den Nil runtergeschickt wurde und aufgrund dessen von der pharaonischen Prinzessin gefunden wurde und an den Hof des ägyptischen Pharao kam. Dort ist er dann als Prinz aufgewachsen und hatte eigentlich eine hochrangige Karriere vor sich. Doch durch verschiedene Ereignisse, wie zum Beispiel einen Mord, ist er dann sprichwörtlich in der Wüste gelandet. Und hier hat er einen Job als Hirte, der im ägyptischen Denken, in dem er aufgewachsen ist, das allerletzte dargestellt hat. Kein Ägypter wollte jemals Hirte werden. Und genau das ist mit Mose passiert. Er, der eigentlich darauf ausgebildet wurde, Prinz zu sein, Pharao vielleicht jemals zu werden, eine krasse Karriere vor sich hat, steht da nun plötzlich, guckt auf seine Schafe und da ist doch manchmal die Frage, wie ist es Mose darin ergangen? Hat er sich vielleicht mit seiner Situation abgefunden und dachte, ja, lieber am Leben und Hirte als tot wegen einem Mord? Oder war er in gewisser Weise auch irgendwie zufrieden? Wir lesen in der Bibel, er hatte eine Frau, er hatte Kinder, er hatte einen Job. Es kann ja aber auch sein, dass er sich während der langen Zeit des Hütens ab und zu dann doch gefragt hat, was wäre gewesen, wenn dieser Mord nicht stattgefunden hätte, ich weiterhin am ägyptischen Hof geblieben wäre. Welche Karriere hätte ich vielleicht vor mir gehabt? Und was hätte Gott mit meinem Leben vor mir sich gehabt oder sich dafür erdacht, weil ich ja auf so wundersame Weise gerettet worden bin? Es war ja wahrscheinlich in seinem Denken dann vielleicht auch kein Zufall, dass er von Gott errettet wurde. Und dann greift Gott ein, wie wir es gerade gelesen haben. Und damit kommen wir zu unserem ersten Punkt heute Morgen, dass wir die Zwischenzeit der Wüste haben als eine Zeit, um Gott kennenzulernen. Und dazu lese ich uns nochmal die Verse 5 und 6 vor. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete, sich Gott anzuschauen. Wie schon gesagt, Mose ist am ägyptischen Hof aufgewachsen, in einer Lebenswelt, die ausschließlich von den ägyptischen Göttern geprägt war. Und er den Gott seiner Vorfahren, der Gott der Israeliten, wahrscheinlich nicht wirklich kannte. Vielleicht kannte er die Geschichten, hatte sie irgendwie mal gehört, aber diesen persönlichen Gott hat er wahrscheinlich nicht gekannt, einfach weil er in so einer ganz anderen Lebenswelt aufgewachsen ist. Und so stellt sich Gott dann vor. Und wie höflich ist es von Gott, dass er überhaupt mal sagt, hi, ich bin der und der Gott. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist eine Formulierung, die wir im Alten Testament immer und immer, immer wieder lesen. Doch was meint Gott eigentlich damit? Ich glaube, dass Gott Mose und auch uns in den Wüstenzeiten immer wieder daran erinnern möchte, wer er eigentlich ist und darin, wie er eigentlich ist. Dass wir durch diese ganzen Geschichten im Alten Testament und auch in der gesamten Bibel heute immer wieder lesen können, wie Gott ist, welche Wundertaten er getan hat, wie treu er zu seinem Volk steht, wie treu er zu seinen Versprechen steht, zu seinen Bündnissen, welche Versprechen er überhaupt macht und wie er seine Versprechen auch einlöst, einhält. Und in diesen Geschichten sehen wir immer wieder, dass es ein Gott ist, der sehr aktiv im Leben ist, in allen Höhen und in allen Tiefen. Und dass er ein Gott ist, der zum einen sehr heilig ist, was auch mit abgesondert beschrieben wird, aber zugleich auch ein Gott ist, der sehr nah ist, der ganz persönlich in die Lebenswelt hier zum Beispiel von Mose kommt und der daran interessiert ist, nicht nur wie es einem ganzen Volk geht, nicht nur wie es der ganzen Weltgeschichte geht, sondern dieses Beispiel zeigt uns, dass es ein Gott ist, der sehr persönlich daran interessiert ist, wie es dir und wie es mir geht. Und er ist ein Gott, der sich eben vorstellt, der sagt, hey, über die gesamte Geschichte hinweg kannst du herausfinden, wer und wie ich bin. Ich schütte dir nicht einfach irgendwie über, wer ich bin, sondern du kannst es selbst herausfinden. Hier ist Wort Gottes, lies es. Und das ist sozusagen meine Reputation, wer und wie ich als Gott bin. Und das gilt auch in unseren Zwischenzeiten. Gerade dann, wenn wir oft das Gefühl haben, dass Gott vielleicht fern ist, dass wir nicht mehr genau wissen, welche Versprechen gelten denn noch, auf was kann ich von Gott her auch hoffen und sich manchmal dann auch Fragen und Zweifel einschleichen. Und auch hier lädt uns Gott immer und immer wieder ein, in seinem Wort herauszufinden, sie selber, finde heraus, wer und wie ich bin. Und Gott macht uns sozusagen diese Einladung. Er sagt, hey, ich bin der Gott deiner Vorfahren und ich bin dein ganz persönlicher Gott. Ich bin der lebendige Gott und ich lasse mich ganz persönlich kennenlernen. Und so Zwischenzeiten wie so Wüstenzeiten und bei Mose sind vielleicht genau solche Zeiten, wo wir Gott das erste Mal als diesen lebendigen Gott kennenlernen. Vielleicht laufen wir auch wie Mose mit irgendwelchen ägyptischen Götterbildern herum, die aber gar nichts mit dem lebendigen Gott der Bibel zu tun haben. Und so sind solche Zeiten, wo wir vielleicht auch ein bisschen so auf die Probe gestellt werden, Zeiten, in denen wir unsere Gottesbilder korrigieren dürfen. Denn ich glaube, dass wir alle zu einem gewissen Anteil falsche Gottesbilder in uns tragen. Aber durch solche Zeiten besteht da die Chance, dass diese Bilder, falschen Bilder, kleiner werden und wir diesem echten Gott begegnen dürfen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch einfach ganz neu und wieder. Und so dürfen wir uns auf die Suche machen und dem Ruf Gottes folgen und uns mit auf diese Reise nehmen lassen. Auf eine Reise, in der Gott einfach weiß, um was es geht, wie uns Vers 7 sagt. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Schreien gehört über ihre Bedränger und ich bin gehört und ich habe ihr Leid erkannt. Vers 7. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Denn die Zwischenzeit der Wüste ist eine Zwischenzeit der Fürsorge Gottes. Denn wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir in solchen Zwischenzeiten unterwegs sind, dann sind das herausfordernde Zeiten. Und wir Menschen sind ja häufig so gestrickt, als doch schon sehr stolze Wesen oder Wesen, die auch sehr viel auf die Kette bekommen. Wir schaffen sehr vieles alleine. Dass es manchmal in unserem Leben schwerfällt, uns selber einzugestehen, dass wir Hilfe brauchen. Und wenn wir uns eingestanden haben, dass wir Hilfe brauchen, dann ist es ja noch ein nächster, vielleicht auch ein krasserer Schritt, auch andere Menschen tatsächlich um Hilfe zu fragen, um Hilfe zu bitten. Und nicht nur Menschen, sondern auch Gott. Es fällt uns oft nicht leicht, Gott um Hilfe zu bitten. Und auch hier kann uns eben unser Gottesbild nämlich so einen Haken schlagen, der uns im Kopf denken lässt, ja, interessiert Gott meine Situation wirklich oder kümmert sich Gott tatsächlich? Und genau hier zeigt uns der Text das genaue Gegenteil, dass wir einen sehr mitfühlenden Gott haben. Dass wir einen Gott haben, der sieht, dass wir einen Gott haben, der hört und einen Gott, der um alles weiß und der sich kümmert. Und vor allem einen Gott haben, der zuspricht: Ich will mit dir sein. Vers 12. Und dieses Ich will mit dir sein ist nicht irgendeine zukünftige Zeitform, in der es dann heißt, ich werde mit dir sein, sondern sprichwörtlich ein Gott, der mit dir sein will. Den es freut, mit dir unterwegs zu sein. Egal in was für einer Lebenssituation du bist, da ist ein Gott, der sich freiwillig dafür entschieden hat, gerne mit dir unterwegs zu sein. Und der sich kümmern will, der Interesse hat und der will, dass dein Glaube und Vertrauen zu ihm wächst. Und ein Gott, der eben gerne für uns sorgt. Und ich glaube, das sind Zusprüche Gottes, dass wenn man die sich wieder neu bewusst macht und vor Augen hält, dass solche Situationen, solche Wüstenzeiten dann ganz anders werden. Sie werden annehmbarer. Und nicht nur im Sinne von angenehmer, weil ich einfach mehr weiß und erfahre und erlebe von Gott, sondern auch im Sinne von, man kann sie besser annehmen. Sie kann sie besser akzeptieren. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht in solchen Wüstenzeiten. Ich bin Mensch, ich versuche dann mit Biegen und Brechen so schnell es geht, da rauszukommen. Ich hasse diesen inneren Stretch, wo ich denke, ich habe keine Kontrolle, ich weiß nicht, was los ist, ich weiß einfach nicht, wohin, ich finde sowas furchtbar. Aber wenn ich mir vor Augen führe, hey, da ist ein Gott, der auch in diesen herausfordernden Situationen gerne mit mir da drin ist, ein Gott, der diese Spannungen auch aushält, der selber nicht schnell da raus will, sondern der wählt, hey, ich bin mit dir darin unterwegs, dann sind es Zeiten, wo ich denke, ja, mit Gott an meiner Seite kann ich diese Zeiten akzeptieren, kann sie annehmen, weil ich weiß, zumindest Gott weiß, wo es hingeht. Und dann folge ich gerne. Und so können diese Zeiten zu ganz besonderen Zeiten der Gottesbegegnung werden, der Gottesnähe, weil ich weiß, Gott rüstet mich mit etwas zu und er weiß, was als nächstes kommt. Und so können wir gestärkt in diesen Zwischenzeiten sein, auch wenn sie Zeiten sind, in denen wir einfach mal mit der Wahrheit konfrontiert werden, mit der Wirklichkeit, was unser dritter und letzter Punkt ist. Denn die Wüstenzeit konfrontiert uns häufig knallhart mit dem, was wir über die Welt denken, was wir über Gott denken und häufig auch, was wir über uns selbst denken. Und sie offenbart eben auch unser Gottesbild, wenn wir es zulassen. Aber darin liegt eben diese Chance, Gott kennenzulernen. Denn der Wüstenboden, auf dem wir uns sprichwörtlich befinden, ist in solchen Zeiten ein sehr fruchtbarer Boden. Es ist ein Nährboden, der sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen kann. Denn unsere Reaktionen und Entscheidungen machen so ein bisschen den Verlauf aus. Wird es wie bei Mose quasi eine heilige Gottesbegegnung, die dann quasi in ein neues Land führt? Oder wird es der Nährboden für Verbitterung, für einen gewissen Groll, vielleicht auch für eine Verhärtung oder auch einen gewissen Sarkasmus Gott gegenüber, in dem Glaube vielleicht einen Knacks bekommt oder vielleicht auch am Absterben ist? Ich selbst habe da leider zwei Freundinnen vor Augen, die durch solche Zwischenzeiten auch gegangen sind, diese herausfordernden Zeiten sind, wo sie quasi mal kurz ihr ganzes Leben über den Haufen geworfen haben, sehr, sehr viel in Frage gestellt haben. Nicht nur Glaube, sondern auch ihr ganzes Elternhaus, ihre ganze Erziehung. Und wenn ich diese Gespräche mit meinen Freundinnen reflektiere, dann habe ich gemerkt, wir haben viel über Gott gesprochen. Sie haben auch sehr verbittert und fast sarkastisch über Gott gesprochen. Aber es kam nie heraus, dass sie auch mal mit Gott gesprochen haben. Und ich glaube, das ist ein Knackpunkt in diesen Wüstenzeiten, ob wir mit Gott im Gespräch bleiben. Und die Bibel kennt ja viele Möglichkeiten, wie wir mit Gott im Gespräch sind. Und wenn wir mal unsere eigenen Gebete ein bisschen reflektieren oder auch den anderen beim Beten aktiv zuhören, dann kommt da viel Bitte vor und auch viel Danke. Was richtig ist und gut ist, die Bibel fordert uns dazu auf. Doch manchmal oder hatte ich für mich auch so den Punkt, wo ich dachte, das ist nicht so ganz die Sprache, die das ausdrückt, was ich auch empfinde. Also Bitte und Danke ist irgendwie so schnell. Da ist ein Anliegen, ich bitte dafür, dann ändert sich in diesem Anliegen etwas, ich danke dafür. Aber was ist im Gebet mit dieser ganzen Zwischenzeit? Und da habe ich immer wieder einen Lehrer von mir vom Theologiestudium im Ohr, der immer wieder gesagt hat, Freunde, ihr müsst klagen lernen. Und im Studium habe ich es immer nicht so ganz kapiert. Was meint er denn? Also so eine klagende Gesellschaft. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Aber mittlerweile glaube ich, ansatzweise zu verstehen, was er meint. Denn was passiert denn in unseren Zwischenzeiten? Vielleicht sind wir in diesen Zwischenzeiten traurig. Ich kann Gott diese Traurigkeit klagen. Ich kann Gott diese Hilflosigkeit klagen. Ich kann Gott vielleicht auch eine gewisse Verbitterung klagen, die ich empfinde, und einfach, weil ich nicht weiß, wo es hingeht, was sich ändern wird. Und die Bibel gibt uns sehr, sehr viele Worte, wenn es um dieses Klagen geht. Fast ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen, dass wenn wir auch keine Worte dafür haben, wie lerne ich denn quasi diese neue Sprache, um alles vor Gott zu bringen, sie gibt uns Worte. Oder das ist das ganze Buch der Klagelieder, wo wir auch wirklich merken, hey, wir können das vor Gott bringen. Er kommt damit klar. Oder vielleicht ist es auch dran, sich so eine kleine Klagemauer zu bauen. Wir hatten mal eine Jugendfreizeit, wo wir eine kleine Klagemauer hatten und dann einfach so kleine Zettelchen da reingesteckt haben. Wenn wir uns vielleicht die Worte fehlen im Kopf, einfach ausschreiben oder Stichworte reinschreiben und dann einfach mal sehen, was daraus wird. Und auch wenn wir die weitere Geschichte des Volkes Israel sehen, es ist eine sehr klagevolle Reise durch die Wüste. Das Volk klagt gegen Mose, Mose klagt gegen Gott, das Volk klagt gegen Gott und irgendwann sind sie, wie Luther sagt, nur noch am Murren. Und ich glaube, Mose hätte das nicht geschafft, wenn er auch nicht vor Gott einfach mal alles rausgelässt hätte und Gott quasi angeklagt hat, warum schickst du mich mit diesem Volk durch die Wüste? Es ist also mehr als dieses Danke und oder Bitte und Danke. Und so können wir diese Einladung Gottes in der Wüstenzeit annehmen, einfach auch mal eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen und die Chance zu nutzen, nicht unserem natürlichen Wunsch nach, so schnell es geht, aus dieser Zwischenzeit rauszukommen, sondern dass wir versuchen, so viel wie möglich aus dieser Zwischenzeit rauszunehmen, weil wir wissen, da ist ein Gott, der mit uns ist. Und ich finde das eine Eigenschaft Gottes, die mich im Glaubensleben immer und immer mehr fasziniert, dass Gott in seiner Größe, in seiner Heiligkeit, in all seiner Macht und gleichzeitig auch in seiner Unbeschreiblichkeit ein Gott der persönlichen Begegnung mit uns Menschen ist. Denn auch gerade, wenn man das jetzt mal in diesem Text sieht, zum Beispiel die ägyptischen Götter waren immer alle fern, wollten mit dem menschlichen Leben, mit quasi den Abgründen des Menschseins nie etwas zu tun zu haben. Und dann kommt da ein Gott, der genau da reingeht, der auf diese persönliche Begegnung aus ist, der sich kümmert. Und das fasziniert mich mittlerweile fast viel mehr, als wenn wir Wundergeschichten in der Bibel lesen. Finde ich auch gut, aber so etwas erwartet man quasi von einem Gott. Ich erwarte von einem Gott, wenn ich das so sagen darf, dass er Wunder tun kann. Aber kann man von einem Gott erwarten, dass er in unserem Alltag mit dabei ist, in unseren ganz persönlichen Höhen und Tiefen? Und das ist etwas, was mich an Gott sehr fasziniert und wo ich sage, hey, mit so einem Gott will ich auf jeden Fall unterwegs sein. Und Vers 8 drückt es in unserem Text schon im Alten Testament so wunderbar aus, dass da ein Gott ist, der herniederfährt, um sie zu retten. Das ist eben dieser ganz andere Gott. Und worin zeigt sich das sinnbildlicher als in der Menschwerdung Jesu Christi? Da ist ein Gott, der tatsächlich Mensch wurde, auf diese Erde herniedergefahren ist, um uns zu retten, mit uns unterwegs zu sein. Und wenn man die Lebensgeschichte von Jesus in der Bibel nachliest, ist da ein Gott, der genauso Wüstenzeiten erlebt hat, der genauso gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der ebenso geklagt hat, der seine Fragen an Gott hatte. Und zu diesem Gott dürfen wir kommen, dürfen wir beten mit all unserer Freude, mit unserer Klage, mit unserem Leid, mit unseren persönlichen Situationen. Und dazu will ich uns einladen, dass wir jetzt zum Ende einfach eine gute Minute Zeit haben, um persönlich vor Gott zu sein, zu danken, dass er ein Gott ist, der mich sieht, der mich kennt, der mich hört, der um meine Situationen weiß. Wie schön, wenn das gerade deine Lebenssituation ist. Vielleicht bist du aber auch gerade in dieser Situation, wo du das in Frage stellst, nicht mehr weißt oder du auch Menschen kennst, die gerade in solchen Situationen sind. Daher lasst uns eine persönliche Minute vor Gott haben, unsere persönlichen Anliegen bringen oder die Anliegen der Menschen, die uns auf dem Herzen sind. Und ich würde diese Minute dann mit einem Gebet beenden. Jesus, vielen Dank, dass du lebendiger Gott bist. Dass du ein Gott bist, der lebt und der am Leben interessiert ist. Jesus, vielen Dank, dass wir voller Mut, voller Hoffnung und voller Zuversicht zu deinem Thron der Gnade kommen dürfen. Und dass dieser Thron trotz und in all seiner Heiligkeit ein Ort ist, an dem wir gerne sein dürfen, weil du dort bist. Jesus, vielen Dank, dass du uns in all unseren Situationen kennst und siehst und hörst, dass du um all die Situationen weißt und dass du darin zusprichst, dass du gerne mit uns unterwegs bist. Jesus, vielen Dank, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du unser guter Hirte bist, der uns nie verlässt. Jesus, vielen Dank, dass wir diese Zuversicht neu lernen dürfen, neu buchstabieren dürfen, mit dem Wissen, dass du nicht gehst. Und Herr, so danke ich dir, dass du alle unsere Gebete gehört hast, dass du um unsere Situation weißt. Ich bitte dich, dass wir darin eine neue Erfahrung mit dir haben, die uns hoffnungsvoll sein lässt, die uns zuversichtlich sein lässt, die Menschen ebenso sieht in unserem Umfeld, die genau diese Ermutigung von dir brauchen. Ja, da bitte ich dich, dass du uns in unseren persönlichen Situationen stärkst, aber uns genauso schickst zu Menschen, die deine Botschaft hören müssen, hören sollen. Jesus, vielen Dank, dass wir durch deinen guten Heiligen Geist geführt sind, geleitet sind und dass wir darin das Licht, das Salz hier auf Erden sein dürfen, weil du in uns lebst. Hab vielen Dank dafür. Amen.